Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und wir haben heute ein spannendes Thema. Sehr spannend. Es geht um ein Finanzprodukt, das vor einem halben Jahr sehr viel diskutiert wurde und um eine Person, die sehr große Versprechungen gemacht hat. Unser Thema ist heute nämlich der 10x-DNA von Frank Thelen und die Frage, was taugt er eigentlich? Da werden wir heute ein bisschen gucken, wie ist er aufgebaut, was verspricht er genau, wie sind die Kosten, sollte man ihn kaufen oder vielleicht nicht? Ja, was ist so die große Kritik? Und dafür begrüße ich Christoph.
Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, genau, du wirst uns heute ein bisschen was über den Fonds erzählen, hast ihn bis ins kleinste Detail analysiert und ein paar Erkenntnisse daraus gewonnen. Erzähl uns doch mal, was ist der Fonds eigentlich?
Ja, das allerkleinste Detail habe ich dann vielleicht nicht erwischt, aber wir haben uns den sehr, sehr intensiv angeschaut. Ja, was taugt der 10x-DNA von Frank Thelen? Wichtig ist vielleicht erstmal, dass die Historie noch gar nicht so lang ist. Wir haben also Ausgabezeitpunkt war der 1.9.2021, läuft jetzt also ein gutes Jahr. Haben heute den 9. Dezember 2022, falls der Podcast ein bisschen später gehört wird, alle Daten, die wir uns angeschaut haben, das war Stichtag so 5., 7. Dezember 2022 zur Einordnung. Und ja, Frank Thelen wurde ja oder ist mir bekannt geworden durch die Höhle der Löwen, wie wahrscheinlich vielen anderen auch. Und hat ja dann auch eine recht steile Karriere hingelegt, weiß nicht, wie es vorher bei ihm aussah. Und was mich aufmerksam gemacht hat auf den Fonds, war einmal der Name Frank Thelen, was ja auch die Idee dahinter ist, wenn man seinen Namen dahinstellt, wenn der Name bekannt ist, dann kauft vielleicht jemand den Fonds. Und natürlich auch das provokative Auftreten oder die aggressive Versprechung, dass eine Wertverdreifachung innerhalb weniger Jahre erreicht werden soll. Genau, und aktuell sind so 60 Millionen Anlegergelder drin. Also ist gar nicht so wenig und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir da mal uns mit beschäftigen, um dann zu sehen, okay, ist das Vertrauen, was die Anleger dem Fonds entgegenbringen, ist das gerechtfertigt oder eben nicht? Das wird heute Thema sein.
Genau, es wird ja bei dem Fonds, bei der Beschreibung immer auf diese disruptiven Technologien eingegangen, die so wichtig sind für das ganze Anlagekonzept. Was genau sind denn diese Technologien und wie ist das Konzept aufgebaut?
Ja, also vielleicht zum Hintergrund von Frank Thelen. Er ist oder vermarktet sich als Venture-Kapitalgeber. Venture-Capital ist einfach Wagniskapital, was im Prinzip eigentlich vor einem Börsengang eines Unternehmens ansetzt. Das bedeutet, bei Venture Capital geht es darum, sehr, sehr frühphasige Unternehmen zu unterstützen, die halt vielleicht eine super Idee haben, aber erstmal logischerweise die ersten Jahre nur Geld verbrennen. So. Und die Idee ist, dass halt, oder das ist auch im Fonds so, diesen Venture Capital Ansatz auf diesen Fonds zu übertragen und eben einer breiten Masse zugänglich zu machen, aber halt bezogen auf den Aktienmarkt. Und das ist, was die disruptiven Technologien angeht, was vielleicht vielen Begriff ist, Blockchain wird als solche gesehen. Ich will gar nicht sagen, das ist die disruptive Technologie oder nicht, weil das wird die Zeit zeigen, ob die sich dann tatsächlich durchsetzen. Für Blockchain werden aber viele Anwendungen gesehen, wo das nützlich sein kann oder sein wird. Disruptive Technologie wäre für mich zum Beispiel, da wird ja auch, oder wurde viel drüber gesprochen, Fleisch wachsen zu lassen. Und nicht mehr die Kuh aufs Feld zu führen, sondern das Fleisch im Labor zu züchten. Gibt es ja Beyond Meat und sowas. Also alles eine disruptive Technologie ist am Ende was, die das Bestehende, also disruptiv heißt am Ende zerstören. Also Bestehendes zerstören und mit dem neuen System reingehen. Für mich als Finanzberater wäre zum Beispiel disruptiv für meine Branche, wenn es mich als Finanzberater nicht mehr bräuchte und plötzlich ein Avatar meine Arbeit übernimmt. Das wäre eine disruptive Technologie, die die bisherige Struktur komplett überflüssig machen würde. Genau. Und da sagt Frank Thelen, dass er da sehr, sehr gut drin ist, disruptive Technologien zu erkennen und dann auch Unternehmen zu finden, die diese marktreif bringen und damit sehr, sehr viel Geld verdienen.
Ja, solche Technologien haben natürlich auch immer ein großes Entwicklungspotenzial, wenn man sie denn dann wirklich findet und wenn sie sich als solche entpuppen. In was genau hat er denn investiert mit seinem Fonds?
Ja, also vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Was ist eigentlich das Anlagekonzept des Fonds, bevor wir da hingehen? Welche Positionen sind da so konkret drin? Hatte ja schon gesprochen, so Wertverdreifachung der Anlagen und das ist ein ist jetzt nicht gesponnen oder sowas, sondern es hat er halt wirklich gesagt, Zitat, ist eine Wertverdreifachung der Anlagen über 4 bis 8 Jahren, das ist unser Ziel. So, Punkt. Die Quelle, die kommt auch mit unten rein. Werden wir dann auch noch, wenn wir über die Performance sprechen, ob das in der letzten Zeit so gut geklappt hat. Und das hatte ich schon gesagt, diesen und er ist ja mit seiner Freigeist GmbH, das ist eine Venture Capital Firma, die investiert quasi in frühphasige Unternehmen. Ich glaube, Lilium ist da zum Beispiel drin, die ja sehr, sehr stark immer wieder mit auf YouTube bringt und sowas, die er zeigt und die halt autonome Taxis machen wollen, die in der Luft rumfliegen. Die sind aber auch noch nicht wirklich marktreif. Die versuchen die ganze Zeit die Zulassung zu bekommen, wenn ich so richtig im Kopf habe. Weiß nicht, ob es irgendeine neue Entwicklung gibt. Das ist so das Aushängeunternehmen, was mir bei seiner Freigeist GmbH immer in den Kopf kommt. Und da ist ja dann auch die Frage gut, die du sagst, okay, was ist eigentlich so drin in diesem Portfolio? Venture Capital bedeutet ja frühphasige Unternehmen und er verspricht, diesen Venture Capital auf den Aktienmarkt zu übertragen. Wenn man auf seine Webseite guckt, steht da dann auch wortwörtlich, dass in der letzten Zeit halt immer mehr IPOs bzw. Börsengänge in frühphasigen Stadien stattgefunden haben und dass deswegen dieser Ansatz halt ganz gut übertragbar wäre auf den Aktienmarkt. Wenn man sich dann aber das Portfolio anschaut, sind da, ich habe mir jetzt mal die Top 5 Positionen angeschaut, du hast glaube ich noch ein bisschen weiter runtergeguckt und hast dann schon ein paar Unternehmen gefunden, die vielleicht so seit 5, 6 Jahren dabei sind am Markt. Und wenn man sich aber die Top 5 Positionen anschaut, dann ist man Soitec, wird jetzt vielleicht nicht ganz so vielen Leuten was sagen. Wichtig ist mir hier, dass das Gründungsdatum 1992, ein Unternehmen, das seit 1992 besteht, als frühphasig zu bezeichnen, würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen. Hat er sicherlich nicht auch gemacht, aber er wäre den Venture Capital Ansatz übertragen. Weiß nicht. Und da ist halt die Frage, wie gut klappt das bei Unternehmen, die halt schon sehr, sehr lange am Markt sind? Kann ich die überhaupt mit diesem Venture Capital Ansatz bewerten? So, wie auch immer sein Ansatz da aussieht. Dann ist sowas drin wie Palantir. Jeder, der sich ein bisschen mit Satire beschäftigt, der wird sicherlich da schon mal drüber gestolpert sein. Weiß jetzt nicht, wer sich damit beschäftigt hat, aber mir sind da so ein paar Beiträge im Kopf. Die gibt es seit 2004 und ja, da gibt es ja auch ein bisschen Kritik an dem Unternehmen.
Peter Thiel,
genau, der so ein bisschen im rechten Spektrum war es da, auch so ein bisschen mit zu verorten ist in Amerika und da sehr, sehr. Ich glaube, der will seinen eigenen Staat auch gründen, was weiß
genau,
ich.
Genau, so ein Inselstaat oder so.
Ja, so ein Inselstaat. Der heißt dann bestimmt Thiel State oder so, keine Ahnung. Ja, also Palantir seit 2004 und die sind im US-Militär, fürs US-Militär tätig und so weiter und so fort. Ja, datenschutztechnisch ist das fragwürdig. Und wie gesagt, die Person dahinter auch, das sind Investments. Und dann haben wir als bekanntestes, würde ich jetzt mal sagen, Tesla. Die gibt es auch seit 2003. Genau, also Frank Thelen will keine Tennbecker-Aktie verpassen, die hatte ja auch ein Portfolio mit Tesla. Das Problem, das war ja der Tennbecker, den er so beschreibt, das bedeutet, eine Aktie kann sich verzehnfachen im Wert. Das hat Tesla längst gemacht. So, und wenn ich die jetzt kaufe, ist die Frage, verzehnfachen die sich nochmal. Stand 7. Dezember 2022 hat Tesla eine Marktkapitalisierung von 563 Milliarden US-Dollar. Wenn die sich verzehnfachen, sind die bei 5.563 Milliarden Börsenwert. Das ist doppelt so viel wie Apple heute. Und Apple ist das wertvollste Unternehmen der Welt.
Zumal man ja auch fragen kann, ob Tesla nicht seine Disruption schon längst hinter sich hat, dann mit solchen Zahlen.
Genau, das ist ein sehr, sehr guter Einwurf, weil genau der Punkt, den du angesprochen hast, der trifft aus meiner Sicht zu. Weil die haben ja, und das ist dann wieder disruptiv, die haben dazu geführt, dass sich die komplette Automobilbranche wandelt. Hier in dem Moment vom Benziner zum Elektromotor, kann man jetzt drüber streiten, ist das jetzt disruptiv, wenn sich einfach die Motorart ändert. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel dann, was sie auch gefördert haben, ist die Entwicklung zum autonomen Fahren. Und wenn das mal marktreif wird, ist es definitiv disruptiv, weil keine Fahrer mehr gebraucht werden. Und da hat man aber einen Teil sicherlich der Entwicklung schon gesehen. Und genau das ist das Problem, wenn du halt dann keine frühphasigen Unternehmen drin hast. Ja, ist ein großartiges Unternehmen vielleicht, aber ein großartiges Unternehmen muss eben keine gute Aktie sein. Ein großartiges Unternehmen ist nur eine gute Aktie, wenn es zu einem guten Preis zu haben ist. Und das gilt es halt herauszufinden. Ein schlechtes Unternehmen kann eine gute Aktie sein, wenn es halt sehr, sehr günstig ist. Ich kann mir eine bescheidene Immobilie kaufen, wo du sagst, okay, wer will in diesem Loch wohnen? Wenn ich sie für 10 Euro bekomme und für 20 vermieten kann, ist es ein guter Deal. Also da entscheidet dann eher der Einkaufspreis, ob das eine gute Aktie ist oder nicht, unabhängig davon, ob es ein gutes Unternehmen ist. Und deswegen sei dann auch nochmal die Frage gestellt, in dem Moment, wenn da kein frühphasiges Unternehmen drin ist, gelingt es dort, den Venture Capital Ansatz auf den Aktienmarkt zu übertragen oder nicht? Oder handelt es sich einfach um einen weiteren Technologiefonds? Ja, und an denen muss es sich dann vielleicht messen lassen und nicht am Venture Capital Ansatz.
Wenn man sich das anschaut, die ersten 5 Positionen, alles Unternehmen, die es schon lange gibt, würde sich das dann nicht positiv auch auf das Risiko auswirken? Also wenn wir uns das mal anschauen, das lief jetzt, glaube ich, nicht so gut, aber so bei Wagniskapital ist ja immer ein sehr großes Risiko. Aber wenn man jetzt sieht, Tesla ist mit drin, wie groß ist das Risiko dann eigentlich noch?
Ja, das ist so, weiß gar nicht, ob das die perfekte Frage ist für den Fonds. Also ja, das Risiko ist hoch, das sagen sie auch und das muss man sagen, die Webseite ist transparent. Verlinkt man auch mit, gibt auch einen sehr, sehr umfassenden Beitrag in Textform auf der Finanzküche, da ist alles verlinkt, alle Quellen auch verlinkt und die sind dort sehr, sehr transparent und sagen auch, dass man, wenn man in diesen Fonds investiert, halt eine hohe Volatilität, Schwankungsbreite abkönnen muss und dass Quartalszahlen für sie weniger wichtig sind wie die langfristige Vision des Unternehmens, also die kaufen die Vision und nicht die Quartalszahlen und das bedeutet, dass sie auch dabei bleiben, wenn es mal nach und geht idealerweise. So, und das müssen halt auch Anleger dann bereit sind auszuhalten. Und so wird es zumindest auf dem Video dort kommuniziert, das Frank Thelen dort aufgenommen hat und das auf der Webseite zu sehen ist. Was ja schon mal gut ist. Also dort wird eine realistische Erwartungshaltung geschaffen. Aber auf der anderen Seite sagt er halt, innerhalb von 4 bis 8 Jahren haben wir hier eine Verdreifachung der Werte. Und was da so ein bisschen rüberkommt, du musst nur cool genug, mutig genug sein, um diese Schwankungen auszuhalten. Der Lohn ist, dass du in 4 bis 8 Jahren 3-mal so viel Geld hast. So. Und das ist dann keine realistische Erwartungshaltung mehr. Und das ist ein Problem. Weil genau diese enttäuschten Erwartungen, die dann entstehen, die führen ja dazu, dass bescheidene Anlageentscheidungen oder schlechte Anlageentscheidungen getroffen werden. Und das kann man durchaus kritisieren, dass dort die Kommunikation sicherlich ein bisschen bescheidener ausfallen könnte. Zum Anlagekonzept kommen wir ja gleich noch, genau.
Genau, die Performance wollten wir uns ja jetzt noch anschauen. Die wird ja dann schon zeigen, dass es eben noch keine Verdreifachung gab, oder?
Genau. Was ja am Ende zu der Performance führt, ist die Unternehmen, die er sich rausgesucht hat. Und da ist ja erstmal interessant, wenn ich mir überlege, will ich einen Fonds kaufen oder nicht, das mache ich ja am Ende auch in der Beratung, oder machen wir in der Beratung, dass wir nicht auf die letzten 12 Monaten eines Produktes schauen, sondern wir schauen, ist das Produkt generell interessant, macht es das, was es soll, effizient. So. Wenn es das effizient macht, dann ist es in der engen Auswahl. Und da ist es weniger wichtig, wie die letzten 12 Monate waren. Das muss man dann auch dazu sagen, wenn wir uns gleich mit der Performance beschäftigen, dass der Zeitraum seit dem 1.9.2021, was glaube ich bis jetzt Dezember 2022 sehr, sehr kurz ist, um wirklich eine gute Beurteilung des Abschneiden des Fonds zu machen. Eigentlich bräuchte man eine Performance von 5, besser 10 Jahren, um das wirklich, wirklich festhalten zu können, war jetzt gut oder schlecht. Und selbst da ist immer noch ein kleines Fragezeichen dran. Aber man kann ja schon mal gucken, wie es gelaufen ist. Wichtiger ist aber tatsächlich, welches Anlagekonzept steht dahinter, welche Personen stehen dahinter, damit man entscheiden kann, okay, ist das Produkt erstmal grundsätzlich interessant. Und da ist es eben so, dass dieser Venture Capital Ansatz, von dem wir gesprochen haben, kann man sich dann auch auf der Webseite anschauen. Da steht dann zum Beispiel so Sachen drin wie exponentielle Entwicklung, unfairer Wettbewerbsvorteil, was auch immer das sein soll. Unfair. Nennen wir es mal Wettbewerbsvorteil. Die DNA der Firma, dann denke ich mal, dass sie auf die Kultur der Firma abstellen. Wie sind die Gründer und so weiter? Wie ist das Team? Technologie, Austausch mit Management, alternative Daten und er und die Investition, weiß ich jetzt gar nicht spontan.
Research and Development oder so, glaube ich.
Okay, gut, also sehr gut. Team, Talent, genau, hatten wir auch schon. Das ist so die Venture Capital Perspektive, die Freigeist mit reinbringt. Also der hat auch Personal von seiner Freigeist GmbH dort mit drin. Und dann hat er noch freie Berater mit drin und dann noch Kapitalmarktexperten. Und die Kapitalmarktexperten sind dann eher für die Fundamentalanalyse zuständig, wo dann eben die Daten der Unternehmung angeschaut wird, Buchwert, Wachstumsprognose, Kapitaleffizienz und so weiter und so fort. Und daraus machen die sich halt eine Bewertung für das Unternehmen und entscheiden dann, okay, wollen wir das kaufen oder nicht? Wenn sie gesagt haben, wir wollen das kaufen, dann geben die das weiter an ihren Partner. Also die haben so eine White-Label-Lösung genutzt für Fonds, also es ist wahnsinnig schwierig, wenn du jetzt einfach sagst, ich will einen Fonds gründen und das alles selbst umsetzt, dann ist es meistens so, gerade wenn man so mit seinem Namen wirbt, dass man sich da irgendwie einen Partner sucht, der das dann, ich sag mal, den rechtlichen Rahmen stellt, die ganze Abwicklung übernimmt. Und das ist hier in dem Fall Axion. Die verlinke ich dann auch nochmals, wie gesagt, eine Private-Label-Lösung, die für die ganze Umsetzung übernimmt. Und das ist am Ende die Kapitalverwaltungsgesellschaft, die dann die Entscheidungen umsetzt, die finale Prüfung macht, stimmt der rechtliche Rahmen bei der Firma, die gekauft werden soll, und dann den Kauf auslöst. So. Verwahrstelle ist die Hauck Aufhäuser Privatbank AG. Die sorgt am Ende dafür, dass das ein Sondervermögen ist, wie es rechtlich auch vorgeschrieben ist. Genau. Alles auch nochmal verlinkt, wie gesagt, in den Shownotes und im Beitrag.
Also wenn der Fonds eingestellt wird irgendwann, dann kriegen die Leute zumindest das Geld, was dann noch übrig ist, wieder.
Genau, wenn er eingestellt wird sowieso, da geht es eher um die Insolvenz der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Mhm. Wenn die irgendwie in wirtschaftliche Schieflage gerät, dass nicht die Gläubiger dann das Geld der Fonds abziehen können, sondern die Anleger dort halt ein Stück weit geschützt werden. Also genau. Und die haben auch auf der Webseite sehr, sehr transparent dann dargestellt, wie der Investmentansatz, also das oben waren so viele Stichworte, wo sie gesagt haben, okay, das fließt alles mit rein. Und dann der eigentliche Prozess ist, so haben sie es dargestellt, Identifizieren von Ineffizienzen oder neuen Märkten. Dann gucken sie, okay, Prüfung, ob eine technologische Disruptionskraft denn vorliegt, zum Beispiel autonomes Fahren, liegt vielleicht vor. Dann ist das skalierbar, wäre bei autonomem Fahren gegeben. Und dann geht man dann in die Einzelanalyse rein, so wo man dann sagt, okay, jetzt suche ich mir ein konkretes Unternehmen, das mit dieser Technologie Geld verdienen will oder den Markt verändern will. Und da wird das einmal auf technologischer Seite überprüft, ist die Technologie halt zielführend, in welchem Stadium ist die. Dann wird das Management eingeschätzt, Beurteilung des Geschäftsmodells, Prüfung politischer, struktureller Risiken, Governance-Struktur, also Unternehmensführung, Analyse, Nachhaltigkeit des Unternehmens, also auch Nachhaltigkeit bringt ihr hier in die Bewertung mit rein. Und wenn diese Punkte alle gegeben sind, dann kann Unternehmen aus der Sicht gekauft werden. Die schauen dann immer Prognose für die nächsten 5 Jahren, also von heute, wie wird sich das Unternehmen in den nächsten 5 Jahren entwickeln. Und das klingt erstmal alles nach einem sehr strukturierten, guten Prozess.
Ja, würde ich auch sagen.
So. Die Frage ist dann halt immer, wie wird der mit Leben gefüllt? Ist die Kompetenz dafür da? Und kann diese Venture-Capital-Perspektive halt wirklich auf den Aktienmarkt übertragen werden? Das bringe ich immer wieder, weil wir auch schon gesehen haben, dass diese Unternehmen, die im Portfolio sind, das sind keine Unternehmen, die seit 1-2 Jahren bestehen, sondern seit 5-6 oder seit 20 Jahren. Und das ist halt alles andere als das, was ich normalerweise mit dem Venture-Capital-Ansatz mir anschaue. Also Risiken hatten wir schon gesagt, es wird extrem volatil sein. Das werden wir auch gleich bei der Performance sein, sehen, dass das, was er gesagt hat, auch tatsächlich sofort eingetreten ist, fast nachdem der Fonds gegründet wurde.
Genau, ist ja auch immer ein bisschen schwierig für einen kleinen Privatanleger selbst zu entscheiden, wie viel Risiko kann ich eigentlich eingehen, wenn man jetzt nicht vorher eine gute Beratung gehabt hatte. Dann ist man ja meistens doch eher geblendet von den Erfolgsaussichten. Und wenn dann ja ein Fonds im Wert sinkt, wird so ein Kleinanleger wahrscheinlich sehr schnell nervös werden.
Ja, das kann sein. Mag ich jetzt nicht einschätzen, aber das ist halt was ich mit Erwartungshaltung meinte am Anfang. Ja. Problem ist immer, wenn ich ein Produkt kaufe, dann mache ich das ja mit einer gewissen Erwartung. Und wenn die Erwartung dann eben negativ in der Realität dann bestätigt wird, also negative Erwartungsbestätigung, wenn man so will, dann habe ich eine Enttäuschung und dann treffe ich halt eine Entscheidung. Und das könnte zum Beispiel sein, ich stoße das Produkt mit einem satten Verlust ab. Ja. So. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum solche Erwartungshaltungen geschaffen werden, weil es ja auch aus unternehmerischer Sicht keinen Sinn macht. Wenn ich enttäuschte Kunden habe, habe ich irgendwann ein Geschäftsmodell, das nicht mehr funktioniert. Genau. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe hier in dem Beitrag, die Kurve könnt ihr jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich kann sie kurz beschreiben. Er wurde ja am 2021 aufgelegt, am 1.9.2021. Dann ging es erstmal so leicht nach oben. Und dann ging es aber, ja, relativ zügig nach unten. Wir wissen ja alle, was so passiert ist in den letzten Monaten, Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Das hat sicherlich nicht dazu geführt, dass es besser wurde. Man sieht hier aber tatsächlich, dass schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs deutlich nach unten ging, wo sich eigentlich im Markt noch gar nicht so viel getan hatte. Und ich habe hier auch mal als Benchmark, als Vergleichsindex ist ja immer, was uns nicht bringt, ist, wenn wir uns einfach ein Produkt anschauen und sagen, okay, das ist im Plus oder im Minus, sondern wir brauchen ja immer eine Vergleichsbenchmark. Also ich kann 10% im Minus sein und trotzdem ein gutes Ergebnis haben, wenn der Gesamtmarkt um 20% abgerauscht ist. Und hier ist es aber genau andersrum. Ich habe jetzt mal ein Nasdaq 100 ETF, was eine große, am Ende ja stellvertretend für einen breiten Technologieindex ist. Da sind so die 100 größten Technologieunternehmen mit drin, die in der Nasdaq gelistet sind. Und da haben wir jetzt den iShares Nasdaq 100 UCITS ETF daneben gelegt. Und der hat halt, wenn man jetzt seit dem 1.9.2021 bis zum 5. Dezember schaut, 2022, da hat der Frank Thelen satte 49,24% Verlust gemacht. Die Hälfte ist weg. Das bedeutet, es ist ja ordentlich, dass er jetzt 60 Millionen drin hat, weil vielleicht waren es mal 100 Millionen.
Ja.
So. Und da muss man sagen, das ist tatsächlich ein bescheidenes Ergebnis, weil dieser Nasdaq-ETF, der ja auch dann am Ende im Technologiemarkt vor allem mit unterwegs ist, der hat 33,8% weniger verloren.
Großer Unterschied.
Das heißt, bei 100.000 Euro wären das 33.000 Euro weniger Verlust. Wenn der Fonds mal 100 Millionen Volumen hatte, wären das 33,8 Millionen weniger Verlust gewesen.
Also kein gutes Jahr für disruptive Technologien.
Muss man nicht unbedingt sagen. Vielleicht hat er einfach nicht die richtigen Unternehmen gefunden oder hat die disruptiven Technologien nicht identifiziert oder eine Mischung aus beiden. Kann ja sein, dass nur weil ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe, das sich mit der disruptiven Technologie beschäftigt, kann das gegen ein anderes Unternehmen den Wettbewerb verlieren. Und wenn ich das Falsche kaufe, dann sieht es halt dünn aus. Also was er erfüllt hat, war das Versprechen auf Volatilität. Das hat sich jetzt erfüllt. Es ging halt stark nach unten. Kann ja in beide Richtungen ausschlagen. Also Versprechen gehalten. Was man noch nicht sagen kann, ob sein Versprechen, er hat ja gesagt, so 4 bis 8 Jahre Wert verdreifachen, ob das sich noch erfüllt. Man muss ja jetzt mal sehen, dass erstmal zum Ausgangswert zurückkommen, dazu muss er seinen Fondswert jetzt erstmal wieder verdoppeln. Mhm. So, das bedeutet, am Ausgangswert eine Verdopplung würde jetzt schon eine Vervierfachung bedeuten. Dann hätte er, also das ist eine ordentliche Hypothek, die er hat. Ja. Das lässt sich jetzt aber noch nicht abschließend bewerten. Er hat ja gesagt, es kann volatil werden.
Genau, und wie du schon gesagt hast, den Fonds gibt es gerade mal seit einem Jahr. Da wirklich langfristige Entwicklungen ablesen zu wollen, ist natürlich auch nicht möglich.
Also ich habe ja auch ein paar andere Technologiefonds. Wir haben jetzt eine passive Benchmark daneben gelegt. Ein sehr, sehr bekannter ist zum Beispiel aus den USA der ARK Innovation von der Frau Wood. Der hat auch 60% verloren auf Jahressicht oder sowas. Mhm. Das ist ja auch am Ende ein gefallener Engel, wenn man so will.
Ja.
Die wurde sehr, sehr hoch gelobt und dann ist viel, viel Geld in ihr Produkt reingeflossen und dann ist das Produkt eingebrochen. Und das ist das Problem, was man oft hat an der Börse, dass halt Leute auf fahrende Züge aufspringen. Also es wären die gehypt, die in der Vergangenheit eine gute Performance hatten und dann fließt erst das Geld rein. Das heißt, das Geld im Produkt hat meistens eine schlechtere Performance als das Produkt an sich, weil die Aufwärtsphase halt verpasst wurde.
Genau, so ein Fonds gibt es ja auch nicht umsonst. Da sind ja auch immer so ein bisschen Kosten mit verbunden, die die Performance auch nach unten drücken können. Das hast du dir ja auch angeschaut bei diesem Fonds. Wie ist denn das da so?
Genau, interessant ist, dass es 4 verschiedene Tranchen gibt. Also es ist nicht ein Fonds mit einer WKN, einer ISIN, sondern es sind 4 verschiedene Tranchen mit 4 verschiedenen WKNs. WKN, Wertpapierkennnummer, mit denen könnt ihr quasi am Handelsplatz den Fonds suchen und dann auch kaufen. Ist wie wenn ihr eine eindeutige Registrierungsnummer für das Produkt. So. Und die haben alle unterschiedliche Kostenquoten. Ich gehe jetzt mal von der Erdtranche aus. Das ist die Tranche, wo keine Mindestanlagesumme gefordert wird. Das ist das, was die meisten betrifft. Und da hat man laufende Kosten von 1,8 habe ich hier hingeschrieben. Kann sein, dass es 1,86 sind. Ich glaube, 1,86 ist richtig. Und schreibt das aber nochmal mit in die, das liefern nochmal in den Shownotes nach, aber ob es jetzt 1,8 oder 1,86 sind, ist wahrscheinlich nicht entscheidend. Hab's nur gerne immer. Exakt, genau. Das bedeutet, die Verwaltungskosten oder die laufenden Kosten sind erstmal relativ hoch, aber für einen aktiv gemanagten Fonds nicht unüblich. Also ist natürlich, wenn ich mit dem ETF vergleiche, dieser Nasdaq-ETF hat eine Kostenquote von, ich glaube, 0,31% pro Jahr. Gegenüber von 1,8, 1,86 jetzt bei dem 10x DNA-Fonds von Frank Thelen. Von Frank Thelen ist immer so ein bisschen eigentlich falsch. Da ist das Aushängeschild, steht mit oben und da sind viele Leute drin. Da könnt ihr euch auf der Webseite dort von dem 10x DNA-Fonds das ganze Team anschauen. Das ist, wie gesagt, fehlende Transparenz kann man ihm da an der Stelle nicht vorwerfen. Mhm. Was man sagen kann, die Kostenquote ist jetzt auch für einen aktiven Gemanagten nicht billig. Ist vielleicht im oberen Mittelfeld. Wenn man aber dafür, und das hat man ja, wenn man den Fonds kauft, man will ein aktives Management, man will diese Chance auf, ich habe möglichst viele Ten-Backer-Aktien dort drin, ich habe einen Top-Down-Bottom-Up-Ansatz. Ich habe es auch nochmal übersetzt. Also Top-Down ist ja einfach nichts anderes, als ich gehe vom Großen ins Kleine und das andere, ich gehe vom Kleinen ins Große. Das muss ich sagen, es klingt halt alles sehr hip. Also ist alles in dem Venture-Capital-Style, USA-Style, und das ist ja am Ende das, die Aura, die er sich auch ein bisschen aufgebaut hat in den letzten Jahren, so der deutsche Elon Musk, so, was ja in Fachkreisen, glaube ich, ein bisschen umstritten ist, ohne mich da jetzt im Detail mit auseinandergesetzt zu haben. Vielleicht ist es auch so. Genau, werden aber dann ja, wenn wir tiefer zur Kritik kommen, noch sehen, dass sicherlich ein bisschen Zurückhaltung manchmal ganz, ganz angebracht wäre. Genau, also diese offizielle Tranche für die Kleinanleger am Ende gute 1,8% pro Jahr. Dann haben wir eine zweite Tranche, die ist ein bisschen günstiger mit 1,6% laufender Vergütung. Da haben wir aber schon 100.000 Euro Mindestanlagesumme. Und das, selbst wenn ich an meine Kunden denke, ist das größtenteils, ist das oftmals nicht gegeben, weil man ja meistens nicht nur das eine Produkt kauft mit seinem Vermögen, sondern verschiedene Produkte im Portfolio hat. Und dann muss ich ja schon eine Anlage von 1 Million haben oder so, wenn ich sage, dieser Fonds soll 10% Gewicht im Portfolio haben, dass ich diese 100.000 Euro erreiche. Und so ist es auch vom Fondsmanagement gedacht. Dort steht drin, das ist, wenn man eine Core-Satellite-Strategie hat, Kernportfolio und den Satelliten drumherum, ist das eher der Satellit, also diese Ergänzung zum Basisportfolio.
Also es sollte nicht den Kern meines Portfolios bilden, sondern eine nette Ergänzung, um noch ein bisschen mehr Ertrag rauszuarbeiten.
Genau, das bedeutet immer, der Core, der Kern ist, wenn man so eine Strategie fährt, ist die langweilige Basis, die so weniger volatil ist, vielleicht auch weniger Ertrag bringt. Und dann der Satellit, der ist der Ertragsbooster, wo ich ein bisschen rumspielen kann, wo ich Themen spielen kann. Erfahrung mit der Strategie ist bei mir, vielleicht können wir die nochmal näher beleuchten irgendwann, dass der Satellit meistens die Performance des Basisportfolios konterkariert und eher negative Effekte hat. Genau, aber da können wir nochmal einen gesonderten Beitrag zu machen. Dann haben wir, wie gesagt, die Tranche mit 1,6% und dann gibt es noch eine mit 1,39%, die ist dann vielleicht die Frank Thelen gewählt hat. Der hat ja auch gesagt, er ist mit einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Wenn er nach der Core-Satellite-Strategie, die er dort propagiert auf seiner Webseite, müsste es bedeuten, er hat vielleicht ein Vermögen von 100 Millionen angelegt und hatte dort 15 Millionen jetzt hier drin. Dann sehen es vielleicht noch 7 Millionen da nach 50% Verlust. Genau, die hat 1,39% Verwaltungsvergütung, aber da muss ich, wie gesagt, 1 Million auf den Tisch legen. Und dann habe ich noch, kann ich wählen, wenn ich 1 Million auf den Tisch lege, zwischen einer günstigeren bei der Verwaltungsvergütung von 0,89 plus erfolgsabhängige Vergütung. Genau, also die Tranchen gibt es. Relevant für uns ist wahrscheinlich die R-Tranche mit 1,8 oder vielleicht noch die mit 100.000 Mindestanlagesumme, sind wir bei 1,6% Verwaltungsvergütung. Aber die mit der 1 Million, die ist für die meisten, die diesen Podcast wahrscheinlich hören, dann uninteressant. So. Also ich will niemandem was unterstellen, deswegen habe ich die anderen mitgenannt. Wenn ihr dort 1 Million rein investieren wollt, habt ihr, wie gesagt, die Wahl zwischen 1,39% Verwaltungsvergütung und 0,89 plus Performance Fee. Performance Fee ist dann auch nochmal beschrieben auf der Website. Wichtig ist vielleicht, dass die Tranchen von der Zusammensetzung, von der Anlagestrategie her komplett identisch sind. Ich habe mir auch mal alle Tranchen vom Ertrag in den letzten 12 Monaten angeschaut. Da liegt die schlechteste Tranche ist natürlich die für die Kleinanleger, weil die höchsten Kosten hat mit minus 47,46% in den letzten 12 Monaten. Und die günstigste, also mit den günstigsten Verwaltungskosten, die Tranche hat nur 46,67% minus. Genau, und der Unterschied ist ziemlich genau der Kostenunterschied, weil die Anlagestrategie halt eigentlich identisch ist.
Aber warum macht man das dann so unterschiedliche Tranchen, um dann mehr Kapital reinzubekommen?
Um es für institutionelle Anleger dann interessanter zu machen.
Okay.
Genau. Am Ende, der Aufwand ist jetzt wahrscheinlich für einen Kleinanleger nicht so viel höher, für den Fondsanbieter wie für den institutionellen. Ist am Ende alles standardisiert, wenn das Geld dort reinfließt. Aber es gibt immer wieder Fonds, die dann halt auch institutionelle Tranchen haben. Genau. Die haben dann vielleicht auch nochmal das dann wahrscheinlich wie in der Bank, wenn ich dort viel Schulden habe, dann kann ich dort in einen beheizten Raum rein und kriege einen Kaffee gebracht, wenn ich ein großer Kunde bin. Und wenn ich wenig Schulden habe, werde ich am Schalter vorne abgespeist. Genau, ohne jetzt einer Bank was unterstellen zu wollen, aber genau.
Ja, als, ich glaube, von einem halben Jahr, das so durch die Medien geisterte, gab es ja auch sehr viel Kritik, nicht nur am Fonds, sondern auch an der Person Frank Thelen.
Ja.
Was waren da so die wichtigsten Punkte?
Also ich habe mir ganz bewusst, die Frage kann ich gar nicht beantworten, ich hatte mir den Fonds vor ja, eigentlich seit Auflage habe ich mir vorgenommen, den mal mir anzuschauen. Und habe mir ganz bewusst diese ganzen Beiträge nicht angeschaut, um dort unvoreingenommen ranzugehen. Das heißt, ich weiß, es gibt eine STRG-F-Reportage, wenn ich richtig das im Kopf habe. Also ich kann dir gar nicht sagen, dass, die hast du geschaut, glaube ich. Kannst du vielleicht, was da so thematisiert wurde, weiß ich gar nicht.
Ja, die haben das jetzt weniger aus der Finanzsicht untersucht, sondern mehr auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene, was das eben dann mit den Menschen macht, die da rein investieren. Welche Versprechungen gemacht wurden, können die überhaupt erfüllt werden? Genau.
Ja, genau. Ist natürlich auch ein gefundenes Fressen, das muss man sagen. Der Startzeitpunkt für den Fonds ist natürlich für den Technologiefonds eine Katastrophe gewesen. Hm. Die Technologieindizes sind ja insgesamt runtergegangen. Aber wir haben halt gesehen, dass der breite Technologie-ETF, der ist halt 33% weniger gefallen. Ist halt ein Unterschied. So. Und das kein zu dünner Unterschied, sondern der ist relativ deftig. So. Es gibt Sachen, die ich hier kritisieren kann. Das sind eigentlich die Fakten, die wir hier haben. Die Performance am Ende ist das, kann das sehr, sehr kurzlebig sein. Wir können hier im Jahr zusammensetzen und der Fonds wird abgefeiert. Ist jetzt nicht wahrscheinlich, aber könnte passieren. Das muss jeder für sich selbst bewerten. Vielleicht auch nochmal ein Disclaimer, werde es am Ende auch nochmal machen. Das ist keine Anlageberatung. Jeder darf hier selber entscheiden, was er macht. Das ist genau wichtig, selber Gedanken machen und dann eine Entscheidung treffen. Ich gehe jetzt mal von der Anteilsklasse R aus, was wir da, also der Privatanleger-Anteilsklasse, wenn ich es so nennen will, da habe ich es auch geschrieben, 1,86% laufende Kosten. Der Kostennachteil, der muss erstmal aufgeholt werden. Also das kann man ganz klar sagen. Im Vergleich zu dem ETF zum Beispiel sind 1,5%, die das Management erstmal mehr erwirtschaften muss. Aber mit solchen Erträgen wollen die sich ja gar nicht abfinden, die wollen hoch hinaus. Also die wollen innerhalb von ein paar Jahren, wollen die eine Verdreifachung haben. Ja, wir werden sicherlich später nochmal ein Update machen in 1-2 Jahren. Und dann können wir ja schon dann sehen, ob die Versprechen erfüllt wurden oder nicht. So. Die nächste Kritikpunkt ist neben den laufenden Kosten, wo man noch sagen kann, okay, ist vielleicht branchenüblich. Also das will ich gar nicht zu sehr kritisieren. Ja, wäre jetzt ein Produkt, was mir zu teuer wäre. Aber für den Ansatz, den sie haben, auch für das Team, was dort steht, ist es vielleicht sogar angemessen. So. Gibt ja auch andere aktive Fonds, die kosten auch Geld. Der Dirk-Müller-Fonds ist auch in einer ähnlichen Region gestartet. Also der Dirk-Müller-Aktien-Premium-Fonds hatten wir auch schon hier auf der Finanzküche. Den können wir euch auch nochmal gerne verlinken. Und auch den Wertefonds von Friedrich und Weig hat man schon hier thematisiert. Den können wir euch auch verlinken. Genau, wenn ihr euch dann nochmal mit einem anderen Produktansatz, dann könnt ihr euch auch den Beitrag zum Arero nochmal anschauen, den Weltfonds, der ein bisschen günstiger ist, ein bisschen gestreuter, ein bisschen ruhiger ist. Den haben wir auch thematisiert. Aber wenn man das, wie gesagt, in die anderen, ich sag mal Buchautoren, Schrägstrich danach Fondsinitiatoren einordnet, ist das sicherlich nicht so schlimm von den Kosten her. So. Das ist ja generell der Ansatz, da muss ich immer lächeln. Der hat ja sein 10x-DNA-Buch veröffentlicht und dann hat er den Fonds gegründet, der auch 10x-DNA heißt. Also das ist schon eine Marketingmaschine, die sich bewährt hat. Dirk Müller hat es ja ähnlich gemacht. Der hat sich erst, er stand immer bei der Börse vor 8, glaube ich, unter der Tafel, wo die Kurse angezeigt wurden. Und
hat den Crash vorhergesagt.
Ja, dann ist er in Talkshows gewesen, dann hat er seine Bücher veröffentlicht und als er dann bekannt war, hat er den Fonds gelauncht sein und war damit sehr erfolgreich, wenn man es aus wirtschaftlicher Perspektive sieht. Die haben ja 500 Millionen eingesammelt.
Ja, weil er ja auch so eine Art Disruption versprochen hat, nur auf einer anderen Ebene. Er wollte eben alles anders als andere aktive Fondsmanager machen.
Genau. Das Versprechen hat er vielleicht eingelöst, könnt ihr euch gerne den Beitrag dazu anhören. Und hier ist ja aber am Ende auch der disruptive Ansatz, das Versprechen von Frank Thelen ist, wir machen den Venture-Kapital-Ansatz einer breiten Masse zugänglich, der für Freigeist schon so gut funktioniert hat. Genau. Ob der so gut funktioniert hat, kann ich nicht einschätzen. Das müssen andere an der Stelle tun. Was man aber sagen kann und kritisieren kann, wenn man diesen Venture-Capital-Ansatz als Alleinstellungsmerkmal nimmt, ich habe mir jetzt die ersten 5 Positionen erstmal angeschaut, da ist kein einziges frühphasiges Unternehmen dabei, da ist sogar ein Unternehmen, das in den 90er Jahren gegründet wurde. Wo ist da das Unternehmen, das wie Phönix aus der Erde durch die Decke schießt? Vielleicht ist es dabei, aber es ist halt, ja, Frage, kann dieser Venture-Capital-Ansatz übersetzt werden in den Aktienmarkt, halte ich für schwierig. Dazu kommt noch, dass ja für mich, wenn ich das Versprechen habe, ich will eine Vervielfachung des Wertes haben. Was da nicht zum Ziel führt, ist Streuung. So, also wir haben ja schon gesagt, der Fonds ist eine Ergänzung oder soll auf der Seite, das habe nicht ich gesagt, es steht auf der Seite, ist als Ergänzung zu einem Basisportfolio gedacht. Das Basisportfolio soll breit gestreut sein und dann haben wir hier den Satelliten, der für den Ertrag zuständig ist. Aktuell ist er für Verluste zuständig, aber eigentlich soll er für Ertrag zuständig sein. Neben dieser Ertragsbaustein, das wird gerne vergessen bei dem Satelliten, sollte noch eine geringe Korrelation zum Basisportfolio stattfinden. Das bedeutet, ideal wäre es, wenn das Basisportfolio hochgeht, Satellit nach unten und umgekehrt. So, damit man dort noch eine gewisse Risikoreduktion durch den Satelliten sogar hinbekommt. Was man hier aber sieht, es sind 29 Einzelpositionen drin. Übrigens auch Ethereum und Bitcoin sind drin. Interessante Frage, die du gestellt hast vor dem Podcast. Wo ist da das Disruptive, wenn ich direkt in die Kryptowährung investiere? Sollte ich nicht lieber in Blockchain-Unternehmen investieren? Ja, Frage kann sich jeder stellen für sich beantworten. Was man aber auch dort sieht, das sind wieder die zwei bekanntesten Kryptowährungen und mit die ältesten Kryptowährungen ist jetzt am Ende auch schon fast oldschool im Kryptobereich. Und mit diesen 29 Einzelpositionen habe ich halt wieder einen Diversifikationseffekt. Das bedeutet, selbst wenn ich eine 10-Bagger-Aktie dabei habe, die sich verzehnfacht, schießt mein Portfolio nicht um 10-fach in die Höhe, sondern vielleicht um 30% oder sowas. Und dann gibt es noch Unternehmen, die dann schlechter laufen und diese nach unten drücken, diese Verzehnfachung. Das bedeutet, es wird schwierig mit 30 Einzelpositionen, wenn man da zweimal die richtigen dabei hat, diese Verdreifachung hinzubekommen. Das heißt, ich muss viele richtige dabei haben.
Ja.
Das sage ich auch Mandanten, die zum Beispiel neben unserem, Mandanten haben ja nicht nur Geld vielleicht bei uns angelegt, sondern auch noch bei anderen Vermögensverwaltern, kommt manchmal vor, oder machen noch nebenbei was. Und wir haben ja ein breit gestreutes Portfolio am Ende, das eher einen anderen Ansatz hat als diese, die wir hier besprechen. Und wenn ich dann schon aktiv investiere, dann sollte ich dort eher spitz investieren. So, oder ich persönlich würde spitz investieren. Man muss ja mal aufpassen, dass ich hier keine Empfehlungen gebe. Ich persönlich würde dann eher ein sehr, sehr konzentriertes Portfolio nehmen. Weil die Idee dahinter ist ja, dass wenn ich aktiv investiere, ich mir zutraue, die Gewinner zu identifizieren. Und wenn ich dann streue, dann mache ich das ja, weil ich es mir selber nicht zutraue. Und die Gewinner, die ich dann habe, werden verwässert. So, das bedeutet, entweder traue ich es mir zu, Gewinner zu identifizieren, dann mache ich es so spitz wie möglich, vielleicht 5 Unternehmen oder maximal vielleicht 10, was schon viel wäre. Ich glaube, Warren Buffett hat auch nur ein paar Unternehmen und keine 50. Zumindest ist er so gestartet. Das Konglomerat wächst ja stetig. Genau, aber der nimmt es für sich halt in Anspruch, dass er es kann. So. Und Diversifikation ist ja dem geschuldet, dass man sagt, okay, ich kann es halt nicht garantieren. So. Und mit diesen 29 Einzelpositionen ist halt ein schwieriger Spagat zwischen Konzentration und Diversifikation. Kann man jetzt aber auch kaum kritisieren, weil in Deutschland gibt es halt Richtlinien. Das ist die OGAF-Richtlinie, die sieht man ja immer zum Beispiel bei ETFs hinten dran, UCITS, die schreibt eine Mindeststreuung vor. Die sagt zum Beispiel, dass eine einzelne Position maximal 10% Gewicht im Fonds einnehmen darf. Und dann dürfen die Positionen mit 5% Gewicht oder mehr als 5% Gewicht dürfen maximal 40% Portfolioanteil haben. Das heißt, du musst eine Mindeststreuung haben und du kannst sie nicht komplett ausreizen, weil wenn du immer an die Grenze gehst und der Wert steigt, musst du ihn ja eigentlich sofort verkaufen. Das heißt, man kann ihm noch nicht mehr wirklich vorwerfen, dass er diese 29 Positionen drin hat. Weil viel weniger wird, also es würden zwar theoretisch weniger gehen, aber dann wärst du halt immer an dem Grenzwert und müsstest dann das Portfolio ständig weiter diversifizieren, weil du sonst die Regeln brechen würdest. Das ist also gesetzliche Vorgabe, die Streuung so ein Stück weit, nennen wir es Zwangsdiversifikation. Die aber halt, und das muss man ja sagen, im Gegensatz eigentlich, zumindest meiner Auffassung nach, zu diesem Vervielfachungsansatz da im Kontrast zustehen, weil ich eben diesen Ausgleich der Renditen habe. Genau. Und das wäre aber so, wenn man den Fonds an sich anschaut, so meine größten Kritikpunkte, fragwürdig, ob dieses Versprechen des Venture Capital Ansatzes überhaupt übertragbar ist und vor allem in der Verbindung mit dieser Zwangsstreuung realistisch ist, mit diesen Renditeversprechen, die er geliefert hat.
Ja, ich glaube, das ist auch so der größte Kritikpunkt, dass er eben diese immensen Versprechungen macht, die nicht mal ja, Finanzspezialisten oder Fondsspezialisten für glaubwürdig halten.
Ja, was man tatsächlich kritisieren kann, ist halt die Kommunikation. So, und ich habe ja, und deswegen musste ich immer schmunzeln, weil man kommt ja nicht umhin, wenn man in dieser Branche unterwegs ist, sich mal auch mit ein paar in Anführungsstrichen Promis zu beschäftigen. Wenn die irgendwo durch Videos tingeln, dann schaut man sich das natürlich interessant an. Und sofort, als der seinen Fonds gegründet hat, muss ich an ein Video der Mission Money denken. So. Weil ich das damals schon nur mit dem Kopfschütteln begleitet hat. Ich verlinke das Video auch und bei Minute 27 äußert er sich zum Beispiel zu Wirecard. So, also ich kann ja, was ich bei dem Fonds nicht kaufen kann, ich kann die Ertragshistorie nicht kaufen, weil es keine gibt. Also die ist jetzt ein Jahr alt, die ist nicht wirklich aussagekräftig. Also für das Jahr ist sie schlecht, aber vielleicht ist das nächste Jahr extrem gut. So, dann wird sich das irgendwie ausgleichen. Also einfach eine kurze Ertragshistorie. Was ich aber kaufen kann, sind die Fakten und die Person dahinter. Und deswegen muss ich mich auch mit den Personen dahinter beschäftigen. Und da hat er sich halt nicht gerade mit Ruhm bekleckert in seinen Aussagen, die er früher getroffen hat. Zu Wirecard hat er in dem Video, was wir, wie gesagt, auch verlinken, gesagt, bei Minute 27, ich habe es als Zitat da, eine Wirecard habe ich gekauft, gerade am Montag, als am Sonntag die Hausdurchsuchung bekannt wurde. Sind die Leute in Panik verfallen, Meinung nach? Also das gemeine Volk ist in Panik verfallen. Das hat er nicht gesagt, das war mein Einschub. Zitat weiter. Und so etwas nutze ich immer sehr gerne, weil ich einfach auf Fundamentals gucke, also nicht auf Fundamentaldaten, sondern auf Fundamentals gucke, und dann habe ich eine Menge Wirecard gekauft. So. Und das finde ich wirklich, also er weiß ja, was er für einen Einfluss auf die Leute haben. Er hat sich ja dieses Image als erfolgreicher Investor nicht umsonst aufgebaut, hat eine Reichweite. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Interview mit ihm, Christian Lindner, der tut sich auch immer mit bekannten Persönlichkeiten da umgeben aus dem Wirtschaftsbereich. Da hat er auch ein Interview mit Christian Lindner gemacht. Und der hat schon Einfluss auf Entscheidungen von Menschen. Und das muss mir halt bewusst sein. Und wenn ich dann eine Aussage zu einem Unternehmen treffe, wo Betrug im Raum steht, wo es halt wirklich darum geht, ist dieses Geschäftsmodell morgen noch da oder nicht, der kann das privat machen aus meiner Sicht, aber er kann sich nicht öffentlich in dieser Art und Weise dazu äußern.
Zumal er genau dieses Verhalten ja bei einer anderen Person kritisiert hat und die Ironie des Schicksals wollte es, dass es dann
nicht. Genau, zu dem anderen Zitat kommen wir gleich noch. Aber das ist halt, das geht nicht, weil wir wissen jetzt, wie viele Personen dadurch zu Schaden gekommen sind, keine Ahnung. Angeblich hat er dann noch einen Absprung bei, der hat es bei 90 gekauft irgendwo, habe ich gelesen, und bei 30 verkauft. Also irgendwo hat er dann noch, bevor es bei null war, zumindest einen Absprung geschafft. Weiß auch nicht, was bei ihm heißt, ich habe eine Menge Wirecard gekauft, wie viel Geld er da reingesteckt hat, keine Ahnung. Aber was mich interessiert, sind die Privatanleger, die ihm dann halt folgen und das nachmachen. Ja. Das ist eine kleine Katastrophe. Ich finde es gut, dass über Geld immer offener gesprochen wird, auch in den Medien. Und ich finde es bescheiden, dass ich jedes Mal dazu sagen muss, das ist keine Anlageberatung, keiner soll das kaufen, aber es ist es halt nicht. So. Und ich passe halt auch auf, was ich sage, dass halt niemand in sowas halt reinläuft, wo halt wirklich, wo es halt passieren kann, dass das Geld dann bei null ist. Und er stellt es ja dann noch so hin, die Leute sind in Panik verfallen. Klar, das passiert im Kontext, also du bist in einem Interview und redest halt einfach drauf los. So, aber die Leute sind in Panik gefallen, und der das Interview gemacht hat von der Mission Money, der jetzt, glaube ich, seinen eigenen Kanal hat, weiß gar nicht, wie er heißt, der hat dann noch gesagt, schön kaufen, wenn die Kurse unten sind, hahaha. So, das ist halt unterste Stammtischkategorie. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ich mache jetzt meinen eigenen Fonds, weil ich ein super Investor bin, das mag bei Venture Capital vielleicht gelten, aber bei dem, was er zu Aktien, was ich von ihm gehört habe, halt nicht. Und dann kritisiert er im selben Video bei Minute 2:20 vorher noch Dirk Müller. Den haben wir auch kritisiert. So, aber in einem anderen Ton und nicht mit der Absicht, als Marktkonkurrent einzutreten. Also aus einer neutralen Perspektive heraus. Hätte er seinen Fonds nicht dahinter gegründet, hätte ich diese Aussage nicht kritisiert. So, aber wenn ich dann als Marktteilnehmer starte, dann holt mich halt meine Vergangenheit ein. Und das muss ich halt wissen und sollte vielleicht mit meinen Aussagen ein bisschen zurückhaltender werden. Klar, dann sinkt vielleicht meine Reichweite. Was wir hören wollen, sind Extreme. Und genau, gesagt hat er, ich persönlich kenne ihn gar nicht. Bezogen auf Dirk Müller, mein Einschub. Weiter geht's. Vielleicht ist er auch total clever und gut. Also ich kenne ihn nicht. Aber er hat nun mal seinen Namen dahin gelegt und da seinen eigenen Fonds aufgelegt. Gemeint ist der Dirk Müller-Fonds. Den kann meine Mutter, wenn sie will, bei der Deutschen Bank zeichnen. So, jetzt hat sie ihn vielleicht im Fernsehen gesehen und sagt, das ist aber ein toller Typ, der kam nett rüber. Und jetzt legt sie da ihr Geld an, und dann noch in der Bild-Zeitung zu sagen, ich habe den Crash vorhergesagt, ist einfach eine Unverschämtheit. Weil sein Fonds hat über 5 Jahre, glaube ich, 2% gemacht. Aber nicht PA, sondern Gesamtrendite in 5 Jahren. Das geht überhaupt nicht. Da bringt ein Flossbach, der sicherlich auch nicht der Oberperformer ist, der aber sehr solide ist, schon mehr. Das ist einfach keine gute Performance. So Aussagen kann ja jeder für sich selber einordnen. Fakt ist halt, jetzt hat Frank Thelen seinen Namen auf den Tisch gelegt und meine Oma kann seinen Fonds kaufen. Sie hat es nicht gemacht und sie wird es nicht machen, aber theoretisch ist das möglich. Und auch er ist schlechter gelaufen als ein Flossbach.
Ich finde es nur immer so faszinierend, wo die Leute dieses Selbstbewusstsein hernehmen, um andere so zu kritisieren und kurze Zeit später eigentlich genau das Gleiche zu machen, was sie vorher kritisiert haben.
Ja, es ist ja, also finde ich auch eine spannende Frage. Ich war noch nicht in der Situation, aber was man halt schon sieht, ist ja am Ende sein Beruf. Ne? Er ist, steht oben in der Nahrungskette, wenn du so willst. Er ist in der Höhle der Löwen, kritisiert Geschäftsmodelle, kritisiert, vielleicht kommt das daher, ich bin kein Psychologe und mag das gar nicht so stark bewerten, aber es ist halt, wenn ich jetzt meinen Namen auf den Tisch lege, dann werde ich halt mit der Vergangenheit konfrontiert, dann muss ich das auch abkönnen. Er wird ja ganz gut entschädigt, diese 1,86 auf 60 Millionen Fondsvolumen, das ist über 1 Million Einnahme jedes Jahr. Klar, da geht was weg für die Verwaltung, fürs Fondsteam, das wird aufgeteilt zwischen den verschiedenen Teilnehmern, ja. Aber es ist, denke ich, ein ganz gutes Schmerzensgeld für alle Beteiligten.
Ja, und es ist natürlich trotzdem Werbung für seine Person. Also ja. Wird ja auch außerhalb dieses Fonds immer noch weiter Geld verdienen.
Genau. Und wenn ich irgendwas oft genug wiederhole, dann glaube ich dann halt auch dran.
Genau. Genau. Also ja, interessanter Fonds, interessantes Anlagekonzept. Viel Transparenz auf der Website, was alles im Fonds ist und warum es drin ist. Allerdings auch große Risiken und wie gesagt, die Kommunikation ist eigentlich so der Hauptpunkt der Kritik. Was wäre so dein Resümee?
Ja, also ich hatte ja auch im Artikel, habe ich immer wieder die Frage aufgeworfen und erweitert, gelingt es dem 10xDNA-Fonds, seinen Venture-Capital-Ansatz auf den Aktienmarkt zu übertragen oder handelt es sich schlicht um einen weiteren Technologiefonds? Für mich ist, wenn ich mir das Portfolio anschaue, ganz klar ein Technologiefonds. Ich erkenne jetzt den Venture-Capital-Ansatz nicht, vielleicht ist es auch einfach nur auf die Bewertung der Unternehmen bezogen, dass sie andere Bewertungsstandards mit reinbringen, aber es ist auf jeden Fall nicht dieses frühphasige, wir erkennen Unternehmen, bevor sie sich am Markt wirklich befindet mit Marktreife, sondern ist halt wirklich eine spätere Phase und da will ich mal ganz, ganz stark bezweifeln, dass dieser Venture Capital Ansatz, egal wie er für Freigeist funktioniert hat, dass er für den Aktienmarkt, vielleicht können wir auch Freigeist nochmal auseinandernehmen irgendwann, jetzt nicht negativ gemeint, sondern analysieren, falls da irgendwelche Daten vorhanden sind, wenn wir mal Zeit haben. Kann ich an der Stelle nicht einschätzen, aber für den Aktienmarkt, zumindest im letzten Jahr, hat es nicht funktioniert. In den nächsten Jahren werden wir sehen. Wir werden, wie gesagt, bestimmt nochmal ein Update dazu machen. Was man festhalten kann, Performance bisher deutlich schlechter als ein Vergleichsindex, der auch im Technologiemarkt unterwegs ist, wie der Nasdaq 100. Und ob der Rückstand wieder aufgeholt werden, wird die Zeit zeigen. Was wir ganz klar sagen können, laufende Kosten pro Jahr werden die Performance drücken. Das sind 1,86%, die jedes Jahr weg sind. Worüber, was wir ganz vergessen hatten, Ausgabeaufschlag, je nachdem, wo ich kaufe, bis zu 3%. Den gibt es an der einen oder anderen Stelle sicherlich rabattiert, aber wenn ich den nicht rabattiert kaufe, dann kostet er halt, sind, wenn ich 10.000 Euro anlege, sind halt 3% davon direkt weg und dann kommen erst die laufenden Kosten. Zu den Kosten kommen ja noch, wir haben hier ein sehr, sehr eigenes Portfolio, was halt häufiger vielleicht auch mal umgeschichtet wird, da kommen die Handelskosten noch oben drauf. Das, also ich habe ja jedes Mal, wenn ich dort eine Aktie kaufe, verkaufe im Portfolio, habe ich Handelskosten, alleine schon durch die Spreads, unterschiedliche An- und Verkaufskosten bei den Aktien. Und da kommt sicherlich nochmal ein gutes Prozent mindestens obendrauf. Bei manchen aktiven Fonds sind sogar bis zu 3-4%, die da oben drauf kommen, nur für die Handelskosten. Das kann ich hier nicht sagen, weil das eben eine Kostenebene ist, die man nicht sieht. Normalerweise sagen sie ja, wir wollen die Unternehmen lange halten. Das wird sich zeigen, wie oft das Portfolio umgeschlagen wird. So, genau, Venture Capital Ansatz hat man was zu gesagt und ganz, ganz wichtig, mehr Zurückhaltung bei Ertragsversprechen, das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass man eben wirklich nicht mit so einer Marketingmaschine in so ein Produkt getrieben wird, sondern wirklich sich zu Hause hinsetzt und sagt, okay, ich sehe nicht nur die Möhre, die mir hingehalten wird, sondern ich kann das halt ganz in Ruhe anschauen und dann eine fundierte Anlageentscheidung treffen. Interessant ist der Fonds sicherlich auch so, wie es geschrieben wird, auf gar keinen Fall als Basisinvestment. Wenn man irgendwie einen Technologiebereich übergewichten will in seinem Portfolio und besonders berücksichtigen will, kann man sich den Fonds anschauen. Disclaimer, wie gesagt, hier an der Stelle ist keine Anlageberatung, jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. Das ist weder eine Empfehlung, den Fonds zu kaufen oder zu verkaufen. Ich selber und du auch, wir sind nicht investiert, wir haben auch nicht vor zu investieren. Genau. Das vielleicht dazu an der Stelle.
Ja, dann danke dir erstmal für deine großartige Recherche und Analyse dieses Fonds. Ich denke, es ist auch sehr hilfreich, gerade für Privatanleger mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und eben abseits dieses Marketingkonzepts zu gucken, was kann der Fonds wirklich und was kann er eben nicht. Und damit beenden wir auch die heutige Folge. Es blieb ja auch ein bisschen länger heute mal.
Genau.
Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gerne auf der Website vorbei, kommentiert den Beitrag. Gibt sicherlich interessante weitere Diskussionen, die man noch dazu führen kann. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne auch eine Bewertung dalassen, wo auch immer ihr den Podcast bewerten könnt. Genau, bis dahin. Tschüss.
Ciao.